Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kalt schneuzig, ein Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllner und wir gucken jetzt auf das letzte Wochenende zurück. Denn es gab ja einige Themen, über die wir sprechen möchten. Und da hat sich wieder zwei absolute Experten eingeladen. Einmal Lukas Sauer von Spox Österreich, einmal Tobias Ruf von t-online.de. Hallo ihr beiden.
Servus.
Hallo, servus zusammen.
Ja, ich habe gesagt, wir wollen uns mit den Sportarten des Winters beschäftigen, mit dem letzten Wochenende und fangen dort bei den Damen an, die in Tschechien gewesen sind, Lukas. Und da hat Michaela Schifrin mal wieder den Gesamtweltcup sicher gemacht und hat auch den Rekord von Vreni Schneider mit 15 Weltcupsiegen in einer Saison gebrochen. Also absolut überragend von Michaela Schifrin.
Schifrin hat den Slalom am Samstag gewonnen. Das hat sie wieder mal in beeindruckender Weise gemacht. Sie hat sich mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Wendy Holdener durchgesetzt. Und Petra Vlhová, die wurde Dritte, aber lag dann schon satte 2 Sekunden dahinter. Es war ihr 15. Saisonsieg im aktuellen Jahr und hat damit einen Uraltrekord, über 30 Jahre ist der, glaube ich, schon alt gewesen, übertroffen. Ziemlich beeindruckend. Sie hat auf jeden Fall ihre Vormachtstellung, die sie ja im Slalom schon über einige Jahre mittlerweile hat, eindrucksvoll wieder bewiesen.
Ja, wirklich absolut eindrucksvoll, was sie dort gezeigt hat. Petra Vlhová hat den Riesenslalom gewonnen gehabt, Tobi. Rechnender auf Platz 2 war Viktoria Rebensburg, nur 1100stel haben ihr gefehlt. Also für sie war es wirklich ganz, ganz knapp, dass es dort nicht zum mal der Lösung Sieg gereicht hat.
Ja, es ist wie verhext bei Viktoria Rebensburg. Der letzte Weltcupsieg ist über ein Jahr her und sie zeigt so oft, wie gut sie ist, nicht nur bei der WM, jetzt auch wieder, wie nah sie dran ist. Diese 1100stel jetzt vom Wochenende, die sprechen ja für sich. Und sie war auch enttäuscht, man hat's gemerkt. Sie will endlich mal wieder ganz oben stehen auf dem Podest. Aber wie gut sie fährt in Riesenslalom und auch im Super-G inzwischen. Wieder ein tolles Ergebnis. Und es ist eine Frage der Zeit, bis sie dann wirklich auch mal wieder in der Mitte steht.
Das glaube ich definitiv auch, dass nur eine Frage der Zeit ist. Im Slalom dann am Samstag war die beste Deutsche Christina Geiger mit Platz 10, Lina Dürr 11., also Lina Dürr 17., Marlene Schmotz 20., Jessica Helsinger 35., Marlene Schmotz hatte im Riesenslalom ihre beste Leistung gezeigt, Platz 18 insgesamt, also von daher vielleicht mal so ein Lichtblick nach vorne, da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Lukas, kommen wir zu den Österreicherinnen, da war der Riesenslalom sehr gut und im Slalom war ein bisschen Luft nach oben.
Ja, es gibt eigentlich aus österreichischer Sicht so zwei Geschichten zu erzählen an diesem Wochenende. Einerseits Eva Maria Brehm, das ist eine ehemalige Riesenslalom-Weltcup-Siegerin. Ich habe dann nachgeschaut, sie hat insgesamt bislang 3 Rennen im Riesenslalom gewonnen im Weltcup. Und das reicht halt in unserem verrückten Österreich dann auch schon dazu, dass sie unter anderem 2016 zur Sportlerin des Jahres gekürt worden ist. Sie hat sich allerdings dann etwas später, ja 10 Monate später circa, eine schwere Verletzung zugezogen, hat dann die nächste Saison verpasst und befindet sich eigentlich nach wie vor ein bisschen auf dem Weg zurück. Also bislang sind diese absoluten Top-Ergebnisse noch ausgeblieben. Jetzt ist sie mit dem 6. Platz zum ersten Mal eigentlich wirklich in die Top 8 auch gefahren seit ihrer Verletzung. Die ist also mega happy noch mit diesem Ergebnis so spät in der Saison, hat er die WM in Aure auch verpasst. Also da gibt es noch ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann eben Katharina Truppe, die ist 8. geworden im Riesenslalom und im Slalom dann sogar 4. geworden. Und das sind beides jeweils ihre Karriere-Bestleistungen in diesen beiden Disziplinen. Die hatte also so mehr oder weniger das Wochenende ihres Lebens bislang, ist ja auch noch relativ jung, ist erst 23 Jahre alt. Also da könnte man vielleicht auch noch für die Zukunft ein bisschen mehr hoffen. Auf jeden Fall ein guter Saisonabschluss aus dieser Sicht. In beiden Disziplinen fehlt es halt den Österreicherinnen noch ein bisschen, dass wir eine absolute Podestfahrerin haben. Wir sind auch ein bisschen von Verletzungen geplagt. Anna Veit, Steffi Brunner, auch Katharina Gallhuber, das wären vielleicht so Kandidatinnen, die sind aber derzeit verletzt, hilft ja alles nichts. Und ja, aber dennoch zwei positive Geschichten von diesem Weltcup-Wochenende der Damen.
Genau, dann, das sind auf jeden Fall die positiven Geschichten aus österreichischer Sicht. Wie gesagt, die Deutschen haben noch ein bisschen Luft nach oben, aber gerade Viktoria Rimsburg, sie scheint nur noch, der scheint nah dran zu sein und vielleicht klappt die Saison noch mit einem entsprechenden Sieg bei einem Rennen. Mal gucken, der Rennen hat sie noch vielleicht sogar noch zweimal gucken, in wie viel dann beim Weltcup-Finale sie dann noch starten wird, wie viele Rennen sie an den Start gehen wird. Kommen wir zu den Herren, die waren in Banská Gora in Slowenien, Tobi. Da gab es zwei Sieger, Henrik Kristoffersen, das ist jetzt nicht so die große Überraschung, aber Ramon Zennhäuser im Slalom. Und da muss man sagen, die Bedingung war nicht einfach, aber trotzdem, die beiden haben es bisher am besten oder haben es am besten umsetzen können in den beiden Tagen.
So ist es. Und diesen Sieg von Zennhäuser muss man ja auch den Vorsprung auf Kristoffersen und auf Hirscher sich nochmal vor Augen führen. Beeindruckende Leistung des Schweizers, der so ein ganz anderer Typ ist, der wirklich so eine riesige Kante ist, so eine richtige Latte, die da die Pisten runterfährt. Und das schaut auch, finde ich, ganz, ganz witzig aus, ihm zuzuschauen, weil man es eben auch nicht so oft sieht. Und er ist aber trotzdem gut und war eine Überraschung. Und ja, aber tut doch gut, wenn wir überlegen, dass beim Slalom immer nur die Frage ist, wer gewinnt, denn Hirscher oder Kristoffersen. Umso besser, dass da jetzt einer da ist, der da auch mal reingefahren ist und ein Ausrufezeichen gesetzt hat.
Genau, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und wenn wir dann noch über die Männer sprechen, dann wundert ihr euch, warum ich nicht den Namen Marcel Hirscher nenne. Und zwar, Lukas, da müssen wir ehrlich sein, Marcel Hirscher ja, hat nicht die beste Leistung gezeigt und hat dann auch am Ende dann keinen Sieg einfahren können. Wie siehst du seine Leistung, beziehungsweise auch insgesamt das österreichische Team am Wochenende?
Ja, genau, es hat mir am Samstag begonnen mit dem Riesenslalom, da ist er Sechster geworden, hat so nebenbei den 8. Gesamtweltcup-Sieg in Serie eingesteckt und war dennoch überhaupt nicht zufrieden, weil er eben ja irgendwie gemeint hat, er kommt überhaupt nicht mehr in Fahrt. Er hat ein bisschen gesprochen, dass er Motivationsprobleme hat, das hat er ganz offen zugegeben, auch so spät in der Saison noch, wo eigentlich mehr oder weniger schon alles entschieden ist. Er hat auch einfach körperliche Probleme, er ist schon ziemlich ausgelaugt und müde nach dieser langen Saison, auch das erwähnt er immer wieder. Das Dritte wäre natürlich, dass auch sein Setup mit diesen weicheren Schneebedingungen, mit diesen salzigen Pisten, die wir jetzt immer öfter sehen, je wärmer es wird und je später es in der Saison wird, die wir immer öfter dann sehen, damit hat er einfach auch so seine Probleme. Er braucht einfach diese harten Pisten, er braucht einfach dieses Feedback, das er bekommt von diesen Eispisten, dass er seine Schwünge wirklich gut fahren und setzen kann. Und da kommt er in den weichen Bedingungen nicht so gut zurecht und deswegen ist er im Riesenslalom eben nur Sechster geworden, nur unter Anführungsstrichen natürlich, und im Slalom hat es dann ja immerhin auch wieder für einen Podestplatz gereicht, der dritte Platz, da haben 200stel auf Henrik Kristoffersen gefehlt, mal wieder ein 100stel Krimi zwischen den beiden, aber eben wie gesagt über eine Sekunde hinter dem beeindruckenden Ramon Zennhäuser.
Genau, der von 7 nach vorne gefahren ist, also von daher dann gerade Kristoffersen über fast 2 Sekunden abgenommen hat, also von daher, das muss man auch erstmal machen, was er dort gezeigt hat, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, Lukas, beziehungsweise Tobi, die suchen wir bei den Deutschen so ein bisschen vergeben, beste Leistung am Wochenende, Felix Neureuther mit Platz 11, aber da wird es jetzt wohl eine ganz, ganz große Aussprache mit allen Beteiligten geben.
Ganz genau, und es wird wirklich Zeit, dass die Saison zu Ende geht, weil es will einfach nicht laufen, es will nicht funktionieren, mit ganz, ganz wenigen Lichtblicken, wie beispielsweise Josef Ferstl auch in Kitzbühel, war das wirklich eine Saison zum Wegschmeißen für die deutschen Herren, die mit so viel Potenzial und Ambitionen auch angetreten sind. Und es irgendwie, na klar, es waren Verletzungen dabei mit Thomas Dresen und dann auch die Rekonvaleszenten Luiz und Neureuther, die Zeit gebraucht haben, sich dann wieder verletzt haben. Es lief auch nicht wirklich alles glücklich. Dann war noch die Sauerstoffaffäre um Stefan Luiz. Aber die Saison ist nicht gut. Und wir müssen jetzt sehen, was bei dieser von dir schon erwähnten Aussprache bei rumkommt. Also es ist so, dass der Alpindirektor Wolfgang Mayer jetzt angekündigt hat, dass sich nach der Saison alle aus diesem Herrenteam, und da geht es nicht nur um die Athleten und die Trainer, wirklich dieses gesamte Team sich zusammensetzt und wirklich mal über innere Abläufe spricht. Es scheint Probleme zu geben. Das hat Felix Neureuther vor wenigen Wochen auch schon so indirekt geäußert, ohne ins Detail zu gehen. Und Wolfgang Mayer, wie gesagt, der Alpin-Direktor, sagt, alle an einen Tisch. Er wird es nicht akzeptieren, wenn es Absagen gibt. Es müssen alle sich hinsetzen, miteinander sprechen. Wir können nur hoffen, dass das die richtige Maßnahme ist, weil das Potenzial, ich habe es erwähnt, tatsächlich sehr, sehr groß ist und die Fortschritte ja auch wirklich gut waren in den letzten Jahren. Und wir hoffen einfach, dass sie jetzt intern genau diese Fehlerteufel ein bisschen ausfindig machen und sie auch beheben. Ich hoffe, dass neben das, dass es fruchtet und dass wir eine gute nächste Saison dann sehen werden, dass wir vielleicht auch irgendwann erfahren, was da wirklich intern gerade das Problem ist. Weil sie machen das, finde ich, legitim und sie machen das gut. Es dringt da wirklich nichts Konkretes nach außen. Aber es sind Probleme da. Das ist offensichtlich, das haben auch schon mehrere Beteiligte haben das bestätigt. Vielleicht kurz zu Felix Neureuther noch ein, zwei Sätze. Auch da steht noch im Raum, ob er seine Karriere fortsetzt. Jetzt hat sich der Herren-Bundestrainer Matthias Berthold, also Wolfgang Mayer steht quasi an der Spitze des Deutschen Skiverbandes, erster Direktor über den Herren-Bundestrainer und den Damen-Bundestrainer. Und eben jener Herren-Bundestrainer Matthias Berthold ist sehr zuversichtlich, dass Felix Neureuther weitermacht. Er selber hat sich im ORF dann auch geäußert und hat auch gesagt, er hat noch wahnsinnig Lust am Skifahren. Es ist das, was er am besten kann und was ihm am meisten Spaß macht. Aber auch er hat erwähnt, es müssen einige Dinge sich ändern, einige Abläufe. Und ja, es ist irgendwie so ein passendes Ende zu dieser Saison, dass man wirklich ratlos ist und dass es viel, viel Handlungs- und Gesprächsbedarf gibt. Haben wir uns alle vor der Saison anders vorgestellt, aber jetzt ist es so und ich traue den Protagonisten zu, dass sie da aber auch wieder rauskommen aus dem Loch.
Brauche ich ihn auf jeden Fall auch und da gucken wir mal drauf, was dann rauskommen wird, ob wir da überhaupt was mitkriegen oder gar nichts. Zum Abschluss unseres Alpinteils, Lukas, möchte ich noch ganz kurz zwei Namen nicht unerwähnt lassen, und zwar ist einmal Rasmus Windingstad und Marc Olanert, Platz 3 und Platz 2 im Riesentalum gewesen. Die beiden sind so mit zwei, wie man sicher der nächsten Zukunft auf die Rechnung haben sollte.
Beide sind noch nicht auf einem Weltcup-Podest gestanden bislang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rasmus Windingstad, das ist mein absoluter Lieblingsfahrer hinter allen österreichischen Läufern und natürlich auch meine lieben Kollegen hinter allen deutschen Läufern. Aber Rasmus Windingstad, dem müsst ihr mal wirklich genauer zuschauen. Man kann ihm nämlich wirklich dabei zuhören, wie er bei jedem Tor versucht, richtig Gas zu geben. Man hört ihn richtig stöhnen eigentlich bei jedem Tor, wenn man genauer hinhört. Und er fiebert einfach auch wenn er im Ziel ist, dann mit seinen Teamkollegen in einer Art und Weise mit, die ich sonst von keinem anderen Läufer derzeit im Weltcup kenne. Das taugt mir sehr. Also ich bin ein ganz großer Fan von Rasmus Windingstad. Ich hoffe, wir werden ihn noch öfter sehen auf einem Weltcup-Podest. Und dahinter natürlich Marco Odermatt, also der absolute der Serien-Junioren-Weltmeister. Ich glaube, letztes Jahr hat er ja 4 von 5 Goldmedaillen abgeholt, ist ein ganz junger Läufer erst 21 Jahre alt, also der ist ein absolutes Supertalent. Ich bin mir sicher, dass der in Zukunft auch, wenn er verletzungsfrei bleibt, ein Wörtchen um den Gesamtweltcup in den nächsten Jahren mitreden kann. Da können sich die Schweizer freuen, über dieses Talent, das sie da in ihren Reihen haben.
Ja, das können sie auf jeden Fall tun und da gucken wir natürlich auch genau noch dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wie diese Entwicklung von diesen beiden Läufern dabei sind. Aber erstmal sollte ihnen hier noch dranbleiben, denn es geht jetzt erstmal um die Aktualität und da machen wir gleich weiter mit Neuesten Kombination und dem Skispringen. Also bleibt dran, hier bei Kaltschneuzig, einmal in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk, dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und wir sind wieder zurück bei Karlsruhe beim Sporttalk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir kommen jetzt zu so einer weiteren Disziplin, wo Springen involviert ist, und fangen da erstmal mit dem Skispringen an, bevor wir dann zur nordischen Kombination kommen. Und ja, da müssen wir über die Raw Air Tour sprechen. Lukas, für diejenigen, die unter der Zuhörer, die es nicht wissen, was ist die Raw Air Tour und was macht sie anders als die Vier-Schanzentournee?
Die Raw Air Tour ist eigentlich ja so ein bisschen ein Versuch, zum Ende der Saison nochmal ein Highlight in den Skisprung-Weltcup-Kalender zu bringen. Die Raw Air Tour besteht aus 10 verschiedenen Springen, die aufaddiert werden. Die finden allesamt in Norwegen statt. Es hat ja jetzt begonnen am Wochenende in Oslo. Es geht gleich weiter in Lillehammer, dann in Trondheim und dann geht's auf die Flugschanze in Vikersund. Und das Besondere ist, es sind wirklich 10 Sprünge innerhalb von 10 Tagen. Also das Programm ist nochmal richtig heftig zum Ende der Saison. Es gibt, um die Attraktivität ein bisschen zu steigern, eine ganze Menge Preisgeld. Es gibt insgesamt 100.000 Euro, die ausgeschüttet werden in der Raw Air. Der Sieger bekommt 60.000 Euro, der zweite Platz 30.000 und der dritte darf sich nochmal um 10.000 Euro zusätzliches Preisgeld freuen in dieser Wertung. Es findet mittlerweile zum dritten Mal statt wir befinden uns mittlerweile mittendrin in dieser Raw Air 2019.
Genau, wir befinden uns mittendrin. Es gab schon einige Sprünge, Wettkampf und natürlich Qualifikation. Etwas Außergewöhnliches, was dort mit reingezählt wird, Tobi. Ich denke, wir sind uns relativ einig, dass die Deutschen nicht mitspringen werden, denn gerade beim Teamspringen, das unter sehr irregulären Wettbewerben stattgefunden haben, der Wind war wirklich sehr, sehr böig und hat auch dazu beigetragen, dass am Ende Stefan Ley gestürzt ist. Er konnte den Sprung einfach bei 132 nicht mehr halten, aber das Gute ist, ihm geht es soweit durch und er springt auch schon wieder in Trondheim.
Aber er ist in der Qualifikation für Trondheim gesprungen und ja, das lässt einen doch durchatmen, weil der Sturz war wirklich heftig, wie er mit dem Kopf da in den Auslaufhang geknallt ist und danach so ein bisschen benommen gewirkt hat und auch gestützt werden musste, ins Krankenhaus gefahren ist. Aber er selbst hat auch Entwarnung gegeben, dann auch bei Social Media, dass es ihm gut geht und er springt jetzt wieder mit. Aber ich glaube, für die Deutschen wird bei der Raw Air Tour werden keine großen Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes möglich sein, vielleicht mal punktuell, dass wir einen auf dem Podest haben, Eisenbichler zum Beispiel oder Geiger, traue ich das noch zu. Aber ich glaube, die WM in Seefeld, das war so ein Highlight und da ist die Luft ein bisschen raus. Vor allen Dingen, Lukas hat es ja erwähnt, was das jetzt auch wieder für eine Schlagzahl ist. Ich glaube, da ist der Akku ein bisschen leer, aber sie haben so toll geliefert in dieser Saison. Das sei ihnen verziehen.
Genau, gerade ja auch am Saisonhöhepunkt, wo es dann entsprechend den Goldmedaille dann noch gab. Und da müssen wir dann auch über diejenigen sprechen, der ja dafür gesorgt hat, dass das deutsche Skispringen wieder relevant geworden ist. Werner Schuster, wir wissen ja, dass er zumindest aufhören wird als Bundestrainer. Und Tobi, da gibt es jetzt neue Entwicklungen. Es gab schon erste Gespräche.
Ja, die gibt es wohl noch nicht erst seit kurzem. Stefan Horngacher, der Cheftrainer der polnischen Mannschaft, schon seit einigen Jahren, gilt als Topfavorit auf die Nachfolge von Werner Schuster. Und er hat am Wochenende bestätigt, dass es Gespräche und Verhandlungen gibt und hat auch wirklich gesagt, dass die sehr positiv verlaufen. Also, er ist der Wunschkandidat des Deutschen Skiverbandes auf die Nachfolge. Er selbst spricht von positiven Gesprächen. Ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass Stefan Horngacher der neue Bundestrainer wird und es ist die wirklich beste Lösung für den Verband. Er hat, bevor er nach Polen gewechselt ist, hat er als Co-Trainer auch unter Werner Schuster gearbeitet. Das heißt, er kennt die internen Abläufe, er kennt die Protagonisten, er kennt das Team hinter dem Team. Hat dann für sich aber beschlossen, er will auch mal in diese Cheftrainerposition, ist zu den Polen gegangen und hat alles gewonnen mit mit diesem Land und hat da einfach gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Bundestrainer ist. Ich habe mit Sven Hannawald kurz vor der WM auch über dieses Thema gesprochen und Sven hat auch gesagt, dass Horngacher genau diese Fähigkeiten mitbringt, die ein Bundestrainer haben muss. Der muss nicht der Experte sein, was die Technik angeht, was andere Dinge angeht. Der muss ein sehr guter Koordinator und Kommunikator sein. All das bringt er mit. Ich bin mir sicher, er wird's. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch darlegen können, warum ich meine, dass er die beste Lösung ist. Lukas wird ihn ja auch kennen als Österreicher. Und ja, ich sage schon mal danke, Lukas, für den nächsten sehr, sehr guten Bundestrainer, den ihr uns aus Österreich rüberschickt. Merci.
Ich hab schon Angst gehabt, du sagst gar nicht mehr, dass er auch ein Österreicher ist. Ja, also Werner Schuster geht, ein Österreicher geht und es kommt der nächste Österreicher nach. Natürlich, auch bei den Norwegern gibt es ja einen österreichischen Cheftrainer. Wir produzieren am laufenden Band Top-Skisprung-Trainer und vermissen sie sehnsüchtigst im eigenen Verband. So schaut es nämlich aus.
Ja, genau, da kommen wir dann auch direkt zum Thema, wobei man ja sagen muss, Lukas, die Ergebnisse vom Sonntag, Platz 2 und Platz 4 von Kraft und Aschenwald, die lassen noch hoffen, aber die Saison über, da waren Hoch und Tiefs mit dabei, die man nicht so haben wollte.
Absolut, das war wirklich eine Achterbahnfahrt, ja, will ja nicht im Saisonrückblick schon vorausgreifen, aber das haben wir auch an diesem Wochenende wieder gesehen. Ja, Stefan Kraft, Erster nach dem ersten Durchgang im Einzelspringen, dann ein bisschen zurückgefallen, dann am Ende Zweiter geworden. Philipp Aschenwald überrascht jetzt wirklich in den letzten Wochen mit konstant guten Ergebnissen. Ich kann mich erinnern, vor der Saison haben wir davon gesprochen, dass Daniel Huber absolut alles gewinnen wird. Habt ihr mir zumindest versprochen und erzählt. Leider ist es dazu nicht gekommen, aber es gab eine starke Phase irgendwann mal um Jänner herum, wo der Stefan Kraft wirklich 3 Springen in Folge gewonnen hat, wo es so ausgesehen hat, als ob er jetzt der Dominator wäre und dann kurz vor der WM gab es wieder ein bisschen einen Rückfall. Dann kam doch die eine oder andere Medaille bei der Heim-WM dazu, das ist sicher erfreulich. Mal schauen, wie es dann jetzt noch weitergeht in der Raw Air, da ist er ja auch nicht so schlecht dabei, der Stefan Kraft, aber man muss auch sagen, dahinter, da würde ich mir vor allem von einem Michael Heiböck ein bisschen mehr erwarten, Daniel Huber, wie gesagt, einfach nicht so konstant, wie man das sich gern vorstellen würde, das heißt, immer im Training ist er so super und im Wettkampf schafft das höchstens einmal, dann einen tollen Sprung zu zeigen, das ist einfach noch nicht gut genug, Da gab es schon mal deutlich erfolgreichere Zeiten, da sind wir sicher verwöhnt, auch über die letzten Jahre. Aber man muss natürlich immer nach dem Größten, nach dem Höchsten streben und im Skispringen natürlich nach dem Weitesten streben. Und da gibt es noch Luft nach oben auf jeden Fall.
Ja, genau. Da gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben. Die hatte nicht oder die braucht gar nicht Ryuyo Kobayashi, Tobi. Er ist jetzt Gesamt-Weltcup-Sieger geworden mit Platz 5 am Sonntag, hatte sich dort diesen Titel sichern können und damit seine wirklich grandiose Saison gekrönt. Und man muss einfach sagen, er war einfach dieses Jahr der beste Springer. Hat ja auch gerade für Schanzturnier wirklich sehr, sehr stark gezeigt.
Das bringt es auf den Punkt. Es ist der verdiente Gesamt-Weltcup-Sieger. Er war der konstanteste und der beste über die ganze Saison hinweg.
Genau, also von daher Glückwunsch dort nach Japan, der erste japanische Gesamtweltcup-Sieger, der dort diese Trophäe in die Hof halten kann, muss man noch auf jeden Fall erwähnen, Robert Johansson, den Schanzenrekord aufgestellt, 144 Meter dort gesprungen mit einem aus dem Sprung aus der Luke 10, also da war natürlich doch sehr, sehr überraschend, diesen sehr, sehr chaotischen Wettkampf am Samstag, das muss man wirklich über sagen, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat, hat auch am Sonntag den Wettkampf gewinnen können vor Stefan Kraft mit 2 guten Sprüngen, Top-Leistung dort gezeigt und holt momentan auch diese Raw-Air-Wertung an. Damit kommen wir jetzt auch so ein bisschen an zum nordischen Kombination schon und machen da den kleinen Überschlag, weil die waren auch in Oslo. Da müssen wir sagen, Lukas, es ist alles beim Alten. Jarl Magnus Rieber ganz, ganz vorne.
Ja, endlich hat er mal wieder ein Norweger gewonnen. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, auch bei der WM nicht. Natürlich Spaß beiseite. Jarl Magnus Rieber hat dieses Rennen mal wieder gewonnen. Überraschend aber auf Platz 2 Ilkka Herola. Ja, du hast ihn vor allem, Sebastian, du nennst ja immer wieder gerne die Finnen, die auf der Loipe natürlich bestechend stark sind, aber auf der Schanze ihre Schwächen haben. Und diesmal halt hat Herola, so heißt es richtig, den Rückstand auf der Schanze in Grenzen halten können. Er hat 1:16 verloren. Rieber 52 Sekunden, also diese paar Sekunden da, diese 20 Sekunden, etwas mehr als 20 Sekunden hat er schnell zulaufen können. Man muss natürlich auch sagen, dass das Springen auch ein bisschen natürlich von diesem Wind beeinträchtigt war. Wir sprechen hier auch noch vom Samstag, wo eben auch dieses Teamspringen dann am Nachmittag so kontrovers geendet hat. Also da gab es vielleicht zum Beispiel einen Franz Josef Real, der nur Fünfter wurde, der braucht natürlich den Vorsprung auf der Schanze, um da in der Loipe eine Chance zu haben. Aber es entwickelte sich dann relativ schnell eine sehr große Gruppe, zu der auch Rieber und Herola zählten, aber auch Björnstad und Manuel Feist aus deutscher Sicht war in dieser großen Gruppe dabei. Und in der letzten Runde, in der letzten von vier, hat eben dann Ilka Herola attackiert, hat versucht, schon in der Spur, in der Loipe, auf der Runde die Entscheidung zu suchen. Aber Jarl Magnus Rieber hat sich einfach nicht abschütteln lassen und hat dann wie so oft schon und auch bei der WM übrigens gezeigt, wie stark er einfach im Sprint ist. Das heißt, er kann nicht nur gut springen, der kann nicht nur schnell laufen, er hat auch einfach derzeit vermutlich sogar fast die schnellste Endgeschwindigkeit auf der Ziellinie und das macht ihn natürlich zum seit Wochen schon fix stehenden Gesamtweltcup-Sieger. Und dadurch hat er auch diesmal in Oslo den einzigen Wettkampf, den es an diesem Wochenende gegeben hat, für sich entschieden.
Ja, also wirklich mal wieder, du hast eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Es war wirklich, Jan Magnus Rieber ist auch auf der Sprint, also auf der Ziellinie wirklich sehr, sehr stark. Das macht ihn dann nochmal noch schwieriger zu bezwingen. Deswegen muss man eigentlich schon vorher diesen Vorsprung rauslaufen, aber das hat Gerola leider nicht schaffen können und mal gucken, ob es dann nochmal die Möglichkeit gibt, da nochmal ranzugreifen. Aus deutscher Sicht, Probi, ich fand Manuel Feis sehr, sehr erfreulich, dass er wieder vorne mit dabei sein konnte. Johannes Rezek, Ege Fensen waren beide nicht mit dabei, krank. Deswegen, deutsche Leistung war soweit in Ordnung, aber auch da ist ein bisschen die Luft raus.
Ja, auch da ist die, du sagst es, die Luft ist raus. Die Saison geht jetzt zu Ende. Es gibt nochmal den Heimweltcup dann in Schonach am kommenden Wochenende. Da wird man sich mit Sicherheit noch mal motivieren können, aber es ist ja letztendlich, die wichtigen Entscheidungen sind gefallen und ich glaube, dass die Athleten dann entsprechend körperlich auch platt sind. Das sind die anderen natürlich auch, aber wenn dir dann diese allerletzte Motivation abgeht und das kann man, denke ich, nachvollziehen, dann ist es nur verständlich, aber für so Athleten wie Manuel Feist auch genau die Bühne und Plattform, die sie dann verdient haben und hat er gut gemacht und stellt das deutsche Team nur noch breiter auf und ja, wie gesagt, noch ein Weltcup und dann werden sie sich auch zusammensetzen und mal über die Saison nachdenken.
Genau, das denke ich, wie gesagt, auch und mal gucken, was dann dort für Themen angehen, weil wir haben es ja schon gesehen, gerade das Springen wird immer mehr wichtiger in der Nordischen da ein Thema, was man dann mit Sicherheit auch angehen wird. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Aufnahme angekommen. Heute ein bisschen in einem schnelleren Format, ein bisschen schneller durchgegangen, aber das seht ihr uns nach, denn ich denke, viele Themen haben wir schon mehrfach angesprochen. Es ist auch so ein bisschen jetzt Saisonhöhepunkt vorbei mit der WM. Deswegen merkt man schon, dass das ein bisschen auch die Luft raus ist. Aber natürlich gibt es uns demnächst wieder zu hören und natürlich auch mit unseren Dailies zur Biathlon-WM, weil da gibt es ja auch noch einiges zu besprechen. Da stehen noch einige Wettkämpfe an. Da müsst ihr auf jeden Fall unsere Dailies abonnieren und dann gibt es auf jeden Fall auch noch einen großen Rückblick auf die Raw Air Tour mit dem Kollegen Gernot Clement jetzt schon dafür angekündigt hat. Also von daher viel Grund, uns zu folgen bei dem Podcast eurer Wahl, uns aber auch gerne mal eine Rezension zu geben auf iTunes, am besten natürlich 5 Sterne, aber auch gerne Kritik, Feedback, was können wir besser machen, was können wir mal für Themen angehen und natürlich auch uns folgen. Kalschneuzig, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter findet ihr uns dort. Also von daher folgt uns, sprecht mit uns, kommt mit uns in Kontakt, dann können wir uns demnächst wieder hier hören bei Kalschneuzig beim Wintersporttalk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.